ein sowohl als auch. Das eine ist für mich ohne das andere nicht denkbar. Ich hatte ganz am Anfang die Pestizide angesprochen. Das sind soziale Probleme, die dadurch entstehen. Es sind menschenrechtliche Angelegenheiten, aber es ist ganz klar auch eine Umweltangelegenheit. Weil diese Pestizide, selbst wenn die total sachgemäß ausgebracht werden, sodass kein Mensch davon krank wird, zerstören sie dennoch die Umwelt,
ja,
weil sie so giftig sind. Das heißt, man kann das nicht so sauber voneinander trennen. Ich will auch das gar nicht, dass man das sauber voneinander trennt. Ich will, dass wir das immer zusammen denken.
Willkommen zu
Ton
und Titus. Heute mit
Eva Schreiber,
welternährungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Ja, herzlich willkommen heute in unserem Podcast, Eva Schreiber, Abgeordnete der Linken im Deutschen Bundestag seit 2017, aber auch schon viele Jahre zuvor, eigentlich ein ganzes Leben politisch aktiv. Was hat dich politisiert?
Oh, das ist eine ganze Menge. Zuerst in den 80ern, da hatte ich einen kongolesischen Freund. Da bin ich dann, habe ich mitgeholfen, Mobutu zu stürzen, wenn man so will. Eine Partei von Lumumba, die sehr linksorientiert war damals und das kubanische System im Kongo einführen wollte. Da habe ich sehr intensiv mitgeholfen und hinterher bin ich in die Linke eingetreten, aber nicht als sie entstanden ist, sondern ein bisschen später, 2010 angefangen mitzuarbeiten und 2011 dann eingetreten und dann auch die ganze Zeit immer sehr aktiv gewesen. Ich war Kreissprecherin in München, ich bin immer noch im Landesvorstand und eben seit 2017 jetzt auch im Bundestag.
Du kommst also aus der internationalen Politik. Was hat dich dann 2010 dazu bewogen, in die Linke einzutreten?
Die Linke war für mich die Partei, die wirklich das Soziale im Blick hat. Und mir haben die Zustände, die hier in Deutschland sozial vorgeherrscht haben, auch im Gesundheitswesen vorgeherrscht haben, überhaupt nicht mehr gefallen. Und ich dachte, jetzt muss ich wirklich dringend aktiv werden, damit ich da mithelfen kann, was zu ändern. Und da gehört es halt dazu für mich, dass man in eine Partei eintritt, die das auch vertritt und nicht einzeln kämpft.
Ja,
weil gemeinsam sind wir stärker.
Genau darum geht's. 2017 bist du dann in den Bundestag gewählt worden. Es war jetzt ja nicht dein großes Lebensziel gewesen, wenn ich das richtig nachgelesen habe, aber du hast dann richtig dich reingehängt und welternährungspolitische Sprecherin bist du geworden. Das ist natürlich ein sehr großes Feld, um das es da geht. Mit was für konkreten Themen setzt du dich da auseinander?
Zuerst einmal das Feld selbst. Das ist ja der Ausschuss für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und das ist eigentlich die ganze Welt mit allen Themen, außenpolitisch gesehen eigentlich. Und wir sind zu zweit. Wir haben uns die Welt geteilt. Ich habe Afrika und Südamerika, meine Kollegin hat den Teil von Europa, der drunter fällt, und Asien. Die Themen haben wir uns auch geteilt und da ist Welternährung ein großes Thema, das ich bespiele, was ich bearbeite, aber auch Finanzierung der Entwicklungspolitik oder globale Gesundheit, das gehört alles mit dazu. Und bei Welternährung ist natürlich ein Anliegen, dass man immer mehr Menschen, wie bekommt man die ernährt und gesund ernährt? Wie viel Fläche ist denn überhaupt da, um Nahrung anzubauen? Welche Anbaumethoden sind denn geeignet für so viele Menschen? Das ist der eine Punkt. Es ist aber auch ein Punkt, wie ist es mit den Kleinbauern? Wie ist es mit den Landarbeitern? Wie ist es mit den Menschenrechten in der Landwirtschaft im globalen Süden, wo wir unsere Nahrung auch zum großen Teil herbeziehen. Wie sieht es damit aus? Wie es gerade jetzt im Moment waren Pestizidexporte ein wichtiges Thema. Da habe ich zusammen mit den Grünen einen Antrag geschrieben, der fordert, dass Julia Klöckner jetzt sofort, das kann sie nämlich jetzt sofort, da muss man gar nicht viel machen. Sie braucht bloß eine Verordnung erlassen nach Paragraph 25 der Pflanzenschutzordnung. Dann wären diese Pestizide, die in Europa verboten sind oder nicht zugelassen, weil sie für uns zu giftig sind, dürften die auch nicht mehr exportiert werden. Es ist so ganz leichte Übung, macht sie aber nicht. Sie wartet auf ein europäisches Gesetz. Man hat mir da auch gesagt, beim Exportverbot würde man ja in die Souveränität der Staaten eingreifen. Ich bitte dich, Titus. Wir haben ja auch ein Gesetz, das verbietet, dass man Waffen in kriegsführende Gebiete exportiert.
Richtig.
Theoretisch.
Ja.
Ja? Da würde man dann ja auch in die Souveränität der Staaten eingreifen, wenn man das verbieten würde. Also das ist für mich kein Argument. Ich möchte Pestizidexporte jetzt nicht unbedingt mit Waffenexporten vergleichen, aber es hat beides eine ganz hohe moralische Komponente, die man da nicht außer Acht lassen sollte. Und da sehe ich dann schon eine Gemeinsamkeit. Und das hat insofern den Erfolg gehabt, dass jetzt der UN-Sonderbotschafter für dieses Gebiet einen fünfseitigen Brief an Heiko Maas geschrieben hat, in dem er diesen Antrag, unseren Antrag, lobt und ihn bittet, dass die Bundesregierung diesen Forderungen nachkommt. Und das ist jetzt ein kleiner Erfolg, den man auch in der Opposition haben kann, der dann einen sehr freut.
Da sind wir gespannt, was die GroKo macht. Ich glaube, da wird es noch weiter Druck von links
Es
benötigen.
gibt Druck von links und es gibt allerdings auch schon jemand aus der CDU, der damit liebäugelt, den Antrag zu kopieren. Damit hätten wir ja erreicht, was wir wollen.
Auch immer eine beliebte Methode, aber wenn es der Sache dient, natürlich gut für uns.
Natürlich.
Ja. Short Ziegler hat ja mal gesagt, ja, jeder Mensch, der heute am Hunger stirbt, wurde ermordet. Nach wie vor sterben ja Millionen Menschen an Unterernährung. Wie ist deine Position dazu?
Der hat auch gesagt, wir sollen den Menschen weniger stehlen im globalen Süden. Wir leben auf dem Rücken der Menschen im globalen Süden. Und das ist uns meistens nicht bewusst. Aber wenn wir uns überlegen, was alles, Ressourcen zum Beispiel, wo bekommen wir die denn her? Die bekommen wir aus Südamerika, aus Afrika. Nicht nur Ernährung, was ich eben angedeutet habe, sondern eben auch Mineralien, das Lithium für die Batterien und so weiter und so weiter. Und überall dort, wo wir Billigressourcen bekommen, ist das gekoppelt mit Menschenrechtsverletzungen, nicht nur mit Kinderarbeit, sondern wirklich mit Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Sklaverei, moderne Sklavenhaltung oder nah daran, Landraub und noch eine ganze Liste an Korruption sowieso. Ich denke da dann auch an TÜV Süd und den Dammbruch in Brumadinho, wo der Zertifizierer, um weitere Aufträge zu bekommen, gesagt hat, okay, der Damm ist in Ordnung und hinterher ist er gebrochen und hat über 200 Menschen in den Tod gerissen und die ganze Gegend verseucht. Das sind dann die Punkte, wo man immer wieder drauf gestoßen wird, egal um welche Ressource es geht.
Ja, da ist man natürlich dann oft auch ganz schnell bei der Systemfrage. Was hat das Ganze mit dem Kapitalismus zu tun und wie setzt man an, wie schafft man auch ein Bewusstsein bei den Menschen hier dafür? Was ist da deine Strategie?
Es gibt ein paar Ansätze. Momentan schauen wir sehr stark aufs Lieferkettengesetz, das ja immer wieder von Altmaier verhindert worden ist, die ganze Legislatur durch. Die ersten Entwürfe kamen schon vor 2 Jahren. Den letzten Entwurf haben wir immer noch nicht vorliegen. Da wird immer noch gestritten um die Formulierungen. Aber das ist schon mittlerweile so aufgeweicht, dass es nur noch ein zahnloser Tiger ist. Vor so einem Bettvorleger braucht man keine Angst mehr zu haben, ja.
natürlich sehr bedauerlich, weil
Das
das wäre
ist
ja tatsächlich ein Ansatzpunkt, um die Konzerne auch in die Verantwortung zu
ja,
nehmen.
natürlich. Und das Lustige ist, viele Konzerne möchten das ja mittlerweile tatsächlich auch, damit sie, gut, ist auch ein Grund, keinen Wettbewerbsnachteil haben. Aber die Pestizide, die ich eben angesprochen habe, beispielsweise bei einem Lieferkettengesetz, das seinen Namen verdient, dürften die gar nicht mehr exportiert werden, zum Beispiel.
Kannst du noch mal genau erklären, worum es beim Lieferkettengesetz geht? Also
Die
nach unserem Konzept.
Unternehmen müssen erst einmal dafür sorgen, dass in ihrer gesamten Lieferkette menschenrechtliche, ökologische, also klima- und natur- umweltfreundliche Standards eingehalten werden. Die müssen vorher eine Risikoanalyse machen. Geht das? Und arbeitsrechtliche Standards natürlich auch. Also muss genau darauf achten, werden diese Standards erfüllt. Wenn das nicht der Fall ist, müssen sich einen anderen Lieferanten suchen, wo das der Fall ist. Sonst könnte man sie nach unseren Vorstellungen haftbar machen. Bis ins letzte Glied der Kette und nicht nur, wie der Altmaier das vorsieht, bis nur der nächste Lieferant. Und das bei Unternehmen ab 250 Mitarbeitern ist das, was wir wollen. Altmaier möchte, glaube ich, 3000 Mitarbeiter.
Oh,
Das
das ist
sind
schon ein kleiner Unterschied.
sehr viele Unternehmen, die dann einfach wegfallen.
Ja, in der Tat.
Er hat auch sehr lange immer auf Freiwilligkeit gesetzt. Und da haben wir ein Monitoring gehabt, wo die Unternehmen Fragebögen ausfüllen müssten, ob sie das machen. Mit zwei Durchgängen. Der erste ist schon krachend gescheitert, der zweite letzten Sommer ebenfalls. Von den Unternehmen, die beantwortet haben, haben nur 22% die Kriterien erfüllt. Und es sind sehr viel mehr Unternehmen angeschrieben worden, die haben aber gar nicht erst geantwortet. Also die 22%, die man immer wieder liest dazu, sind tatsächlich nur die Unternehmen, die geantwortet haben. Und 50% war die Schalllinie. Und da kannst du dir ausrechnen, die Dunkelziffer, wie hoch die ist. Ich meine, wenn ich schon weiß, dass ich die Kriterien nicht einhalte, dann brauche ich dieses Monitoring gar nicht erst beantworten. Das ist jetzt meine Interpretation der Nichtantwort, ja.
Ja, man hat oft das Gefühl, dass die Bundesregierung, aber auch andere westliche Staaten internationale Verträge unterschreiben, sich zu Dingen verpflichten, die sich erstmal gut anhören, dass sich aber im Prinzip wenig ändert, dass die Maschinerie weiterläuft. Wie ist da dein Eindruck?
Ach, da sind diese ganzen Handelsverträge. Jetzt nicht nur TTIP, CETA, Mercosur, aber auch die Verträge mit den afrikanischen, pazifischen und karibischen Staaten, AKP-Staaten. Für Afrika heißt es halt die EPAS. Das sind Handelsverträge, die dafür sorgen, dass europäische Waren quasi Afrika überfluten können. Und was sie machen, ist die dortige Industrie oder Lebensmittelproduktion oder was auch immer einfach kaputt macht. In Ghana gab es mal eine eigene tomatenverarbeitende Industrie. Heute gibt es da nur noch italienische Produkte. Die ist kaputt. Oder wenn das berühmte Hähnchenbeispiel, die Hähnchenteile, die wir hier nicht essen, die werden auf den afrikanischen Markt geschmissen und auf der anderen Seite wird vom Entwicklungsministerium Menschen dort ausgebildet, Hühner zu züchten, wirklich bio und ganz toll, wunderbar, so ein kleines Pflänzchen, was eigentlich ganz gut gedeiht. Nur das Problem ist, die können ihre Hühner auf dem Markt nicht mehr verkaufen, weil die billigen Hühnerteile, die wir nicht essen, dem entgegenstehen, weil die Leute haben nicht so viel Geld, die teuren Biohühnchen von denen zu kaufen. Ne?
Ja, dann.
Und da kommen die auch nicht weiter. Die kommen einfach nicht auf die Füße durch mehrere Mechanismen. Einmal durch diese Handelsverträge. Dann heißt es ja, wir wollen, dass europäische, deutsche Firmen sich in Afrika engagieren. Das ist ein Konzept, was sagt, ja gut, da werden Arbeitsplätze geschaffen. Die bekommen Steuereinnahmen. Wo sie durch diese Steuereinnahmen können sie dann ihre öffentlichen Gesundheitsdienste, Bildung und so weiter aufbauen. Klingt ja erstmal ganz nett. Aber ich war bei der Eröffnung von diesem Konzept dabei und der erste Satz hieß: Leinen los auf nach Afrika. Mir ist ganz anders geworden, ehrlich. Und es ist auch so. Denn wenn die meisten der afrikanischen Staaten haben sogenannte Sonderwirtschaftszonen. Das sind Zonen, wo die Industrie sich dann ansiedelt, die ein paar Besonderheiten haben, gerne auch steuerlich gesehen, wo man dann zum Beispiel 10 Jahre keine Steuer zahlen muss, wenn man nur für den Export produziert. Das sind Firmen, wo in einer Analyse, die ich vom Wirtschaftsministerium gelesen habe, sehr großen Wert darauf legen, dass die Menschen nicht ausgebildet werden müssen, sondern Niedriglohnsektor angelernt werden können. Das war das Wirtschaftsministerium. Entwicklungsministerium gibt sehr viel Geld aus, um Leute wirklich berufliche Ausbildung zu ermöglichen nach dem dualen System, weil das ist
Sondern da
ja,
war ein Widerspruch.
es ist ein Widerspruch. Das ist ein kleines Pflänzchen, was wir hier hegen im Entwicklungsministerium und das Wirtschaftsministerium erstickt dann diese kleinen Pflänzchen im Ansatz, wenn man so will, mit diesen. Das wäre eben dann 10 Jahre steuerfrei, wenn man nur für den Export. Und ich weiß, dass die nach 10 Jahren dann plötzlich insolvent gehen und neu gegründet werden, weil sonst müsste man hinterher Steuer zahlen. Wo kommen wir denn da hin, ne? Also, das heißt, diese Steuereinnahmen entgehen denen. Dann gibt es noch sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen. Da kann die Firma sich überlegen, wo bezahle ich jetzt meine Steuern? In diesem afrikanischen Land oder in Deutschland? Die Doppelbesteuerungsabkommen, die Deutschland so macht, die sind für Deutschland recht gut, aber für die afrikanischen Länder weniger. Das sind die striktesten. Und meistens entscheiden sich die Firmen dann allerdings tatsächlich auch, ihre Steuern in Deutschland zu entrichten. Das heißt, das versprochene Steuergeld, womit die Länder dann ihre Wirtschaft ankurbeln können und so weiter, das kommt gar nicht erst. Dann haben wir einen dritten Punkt. Die Rohstoffe, die wir dort beziehen, die sind unverarbeitet. Die haben gar keine Möglichkeit, ihre Rohstoffe selber zu verarbeiten und dann weiter zu verkaufen. Da würden sie mehr verdienen, die Staaten, ja. Würden sie mehr Geld haben, um dann ihre Bedürfnisse selber erfüllen zu können. Aber das wird ihnen ja verwehrt, weil nehmen wir Batterien. Das Lithium kommt aus Bolivien, die Batterien werden dann in China hergestellt und gut, demnächst auch in Deutschland. Aber sie sollten zum Beispiel auch in Bolivien hergestellt werden. Die wollen eine Batterien weiterverarbeitende Industrie aufbauen, wollten das mit Hilfe von Deutschland tun. Es ist jetzt aber so, dass sie das Projekt wird immer weiter zurückgefahren und jetzt dürfen sie nur irgendwelche Kleinteile von der Batterie herstellen, aber nicht die ganzen Batterien.
Das heißt, die Wertschöpfung
Die
findet dann
Wertschöpfung findet
woanders statt.
nicht in den Ländern statt, wo die Ressourcen herkommen. Und das muss sich ändern. Die Wertschöpfung muss dort stattfinden, damit wir auf Augenhöhe miteinander umgehen können. Und das sind alles Dinge, die dazu führen, dass die Staaten des globalen Südens nicht auf die Füße kommen.
Dieses Jahr sind Bundestagswahlen. Wo siehst du Ansatzpunkte für die Linke in der Entwicklungs- und Ernährungspolitik zu punkten?
Bundestagswahlen, Leute, die wählen, die interessieren sich naturgemäß mehr für die Innenpolitik, aber wir haben genau in den Punkten auch sehr viel Überschneidungen, was ich in Südamerika, in Afrika beobachte, ist nicht in dem gleichen Ausmaß, aber doch zum Teil hier auch zu sehen. Brauchen bloß an den Fleischskandal mit Tönnies während Corona-Zeiten zurückzudenken, wo dann plötzlich das Spotlight der Infektion all das beleuchtet hat, was vorher auch schon nicht in Ordnung war. Fleischarbeiter, Erntehelfer, das ganze Gesundheitssystem, wo schon Unterschiede zum globalen Süden da sind, aber nur graduell. Es ist runtergewirtschaftet. Das sind Punkte, die ich hier bei uns sehe, aber auch im globalen Süden. Und da haben wir Gemeinsamkeit. Und die große Gemeinsamkeit ist die Agenda 2030 der UN, die Nachhaltigkeitsziele, um zum Beispiel Armut und Hunger zu beenden, um Gesundheit für jeden, Bildung für jeden, Geschlechtergerechtigkeit, Wasser, Abwasser. Da gibt es 17 Punkte, die soziale und Sozial-, Klima-, Umweltpunkte betreffen und die eigentlich alle genau dort in die Richtung laufen. Wir brauchen dringend einen Systemwechsel, sonst schaffen wir das nicht. Mein Lieblingspunkt ist eigentlich das SDG, also Nachhaltigkeitsziel 10. Und dieses Ziel heißt, Ungleichheit in und zwischen den Staaten verhindern, verringern. In den Staaten, das heißt in Deutschland die Ungleichheit verringern, weil Deutschland hat unterschrieben und im Gegensatz zu früheren Nachhaltigkeitszielen gelten diese Ziele nicht nur für die sogenannten Entwicklungsländer, sondern für alle Staaten, die unterschrieben haben,
Also auch
also
für
auch
uns.
für Deutschland. Und da sehe ich natürlich die große Überschneidung. Für mich wichtig sind eigentlich alle Punkte, aber der Zehner, diese Ungleichheit in und zwischen den Staaten verringern. Das ist für mich einer der Kernpunkte, der es auch zwingend erforderlich macht, dass das System geändert wird, sonst kriegen wir das nämlich nicht hin.
Die Entwicklung der letzten Jahre ist allerdings eine ganz andere. Siehst du Hoffnungspunkte für Veränderung oder ist es eher schwierig?
Also als Corona angefangen hat und beleuchtet hat, wo es überall falsch lief, habe ich immer gedacht, meine Güte, jetzt haben wir die Chance, wo der Motor nicht mehr so schnell läuft, die Dinge zu ändern. Das ist die Chance, das Fenster, was wir geboten bekommen haben, jetzt durch die Pandemie wirklich Dinge zu ändern, damit sie in eine bessere, gemeinwohlorientierte, für Menschen und Umwelt orientierte Politik münden. Was ich jetzt im Laufe des letzten Jahres gesehen habe, war zwar schon, dass den Menschen das durchaus bewusst ist, aber diejenigen, die sagen, ah, warten wir doch erstmal, bis das vorbei ist und dann können wir immer noch, das kann man noch niemand zumuten, die so ein bisschen, diese ewigen Bedenkenträger, dass die leider die Übermacht immer noch haben. Und ein bisschen Hoffnung habe ich noch, sonst würde ich das nicht machen. Und ich mache es wirklich gerne. Wie gesagt, man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber im Moment ist es doch schwieriger, als ich am Anfang des letzten Jahres gehofft habe, weil ich dachte, ah, jetzt kommt die große Chance. Aber die ist bis jetzt nicht genutzt worden.
Ja, man braucht ja auch Aufgaben für die Zukunft. Die Situation spitzt sich ja tatsächlich zu, sowohl in den sozialen Fragen, du hast gerade die immer weiter zunehmende Ungleichheit angesprochen, aber auch in den ökologischen Fragen spitzt sich ja die Situation zu. Was wünschst du dir für die Linke, wie sie sich da aufstellt?
Mein Sozial hast du gesagt, aber auch ökologisch. Und da möchte ich einfach sagen, nicht aber auch, sondern beides geht nur zusammen. Also ein sowohl als auch. Das eine ist für mich ohne das andere nicht denkbar. Ich hatte ganz am Anfang die Pestizide angesprochen. Das sind soziale Probleme, die dadurch entstehen. Es sind menschenrechtliche Angelegenheiten, aber es ist ganz klar auch eine Umweltangelegenheit. Weil diese Pestizide, selbst wenn die total sachgemäß ausgebracht werden, sodass kein Mensch davon krank wird, zerstören sie dennoch die Umwelt,
Ja.
weil sie so giftig sind. Das heißt, man kann das nicht so sauber voneinander trennen. Ich will auch das gar nicht, dass man das sauber voneinander trennt. Ich will, dass wir das immer zusammen denken.
Der Klimawandel ist ja auch eine soziale Frage,
Ja,
weil
natürlich.
wer leidet als erstes und am meisten drunter? Das sind zuerst mal die Armen, am Ende trifft es uns alle, aber
Es sind die Armen, die ihn nicht provoziert haben, den Klimawandel, die
genau.
nichts dafür können, aber die haben dann keine Fläche mehr, wo sie sind wir wieder bei Ernährung, wo sie ihr Essen anbauen können, was sie zu sich nehmen. Die haben keine Fläche mehr. Hat auch mit versalzten Böden, nicht nur wegen Trockenheit, ausgetrocknete Seen oder so, aber auch versalzte Böden, weil das Wasser für Lithium gebraucht wird zum Beispiel. Oder weil in dieser Palmölplantage, wo sie arbeiten, nicht genug Platz ist, wo dass sie ihre eigene Nahrung anbauen können. Wenn man sich überlegt, dass von den Landarbeitern weltweit 64% hungern, diejenigen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Da, alleine aus dieser Zahl sieht man doch, da kann was nicht stimmen. Da läuft was ganz gewaltig in die falsche Richtung. Und wenn man sich überlegt, wie viel Prozent der bebaubaren Fläche für, nicht für Ernährung bebaut wird, sondern für Biosprit oder für Tiernahrung oder für irgendwas anderes, bloß nicht für Ernährung, das geht nicht zusammen. Wir haben einen Ansatz, einen agrarökologischen Ansatz, das ist eine Kreislaufwirtschaft auch, die alles, was drumherum ist, mitnimmt, ist umweltverträglich, ist menschenverträglich, ist menschenfreundlich und tierfreundlich. Die Art und Weise würde tatsächlich die ganze Welt ernähren können.
Wie brechen wir mit diesem System, dass immer mehr die Menschen und die Natur ausgebeutet werden?
Wie brechen wir mit diesem System, indem wir eine linke Politik machen? Jetzt mal Spaß beiseite. Es ist sehr schwierig, weil du hast natürlich immer Menschen, die jetzt von diesem System massiv profitieren und die das dann natürlich nicht geändert haben wollen. Ein erster Schritt wäre schon mal, dass man die privaten Stiftungen machen viel. Und die machen auch gute Arbeit, aber man sollte sie bitteschön unter, zum Beispiel im gesundheitlichen Bereich, unter die Aufsicht der WHO stellen. Weil private Stiftungen sind nicht demokratisch legitimiert. Und die machen sehr gerne so Leuchtturmprojekte. Wir brauchen aber, und die impfen sehr viel, was sehr gut ist. Aber wir brauchen nicht nur Impfungen, wir brauchen ein breit aufgestelltes, öffentliches, jedem zugängliches Gesundheitssystem für alle. Und da sind die nicht stark. Da wäre die WHO stark. Aber die WHO hat insgesamt ein Budget offiziell an Pflichtbeiträgen, das ist so groß wie das Budget der Charité in Berlin.
Also überschaubar global betrachtet.
Global, ja, wenn man sich das mal, wenn man das mal vergleicht, ja, sehr überschaubar. Die brauchen wesentlich mehr Geld und wesentlich mehr Einfluss auch. Weil das ist eine legitimierte Institution, die das entsprechend regulieren könnte. Schritt für Schritt dahin zu kommen, dauert allerdings leider. Da ist man manchmal ein bisschen zu ungeduldig. Allerdings ist Demokratie auch nicht unbedingt die schnellste aller Formen.
Ja, wenn
Ich
man's,
möchte aber keine Diktatur, die wäre schnell.
wenn man sich die Herausforderungen anschaut, vor denen wir stehen, ist es ja sinnvoll, ungeduldig zu sein. Wenn man nicht
Ja.
ungeduldig ist, findet man sich mit den herrschenden Verhältnissen ab. Das wollen wir nicht. Abschließende Frage an dich. Was wünschst du dir für die Linke in diesem Jahr?
Was ich mir für die Linke in diesem Wahljahr
Ob
wünsche,
Wahl oder Nichtwahl sei mal dahingestellt, aber insgesamt für die politische und gesellschaftliche Linke.
was ich mir wünsche, wenn man den Leuten so unser Programm erzählt, was wir alles wollen, dann kriegen wir eine ganz große Zustimmung. Ja, möchte ich auch, finde ich toll, dass die Menschen den nächsten Schritt tun und dann die Linke wählen, weil wir das, was sie wollen, ja dann auch umsetzen werden. Das wünsche ich mir.
Das war Eva Schreiber heute bei uns im Podcast. Schön, dass du da warst. Sicherlich nicht zum letzten Mal. Ich wünsche dir weiterhin gute Arbeit und vielen Dank.
Herzlichen Dank, Titus, hat mir Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.